Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zur März-Ausgabe von Affiliate Talks. Und heute packe ich nochmal das Thema Influencer-Marketing aus, tatsächlich eben wieder die Verbindungen, Synergien oder auch das Extra-Dasein gegenüber dem Affiliate-Marketing. Und da habe ich mir natürlich auch einen spannenden Gast dazu eingeladen, und zwar vom Bundesverband für Influencer-Marketing e.V., die liebe Jeanette. Und bevor ich jetzt, oder ihr kennt es ja, bei mir stellt sich der Gast immer selber vor und somit übergebe ich gleich das Wort. Darfst du natürlich anfangen von deinem Werdegang bis zum Status quo und dann kommen wir auch nochmal genau auf deine Funktion und Dasein im Bundesverband für Influencer-Marketing zu sprechen.
Ja, super. Ich werde nicht zu viel erzählen, weil sonst ist das stundenfüllend. Das will ja auch keiner. Wenn ich erstmal einmal ins Quatschen komme. Ja, mein Name ist Jeanette Oku. Im wirklichen Leben habe ich eine Influencer-Marketing-Agentur. Einige werden sie auch kennen. Die heißt Beyond Influence. Und da mache ich also den ganzen Tag nichts anderes als Influencer-Marketing-Kampagnen für Kunden. Ich mache das Ganze seit über 15 Jahren. Habe 20 Jahre in den Staaten gelebt. Da habe ich quasi das Handwerk gelernt und hoffe, dass ich da auch so ein bisschen die Industrie mitgeschäbt habe. Und seitdem ich wieder in Deutschland bin, habe ich also meine eigene Agentur und seit 3 Jahren mittlerweile schon bin ich im Bundesverband Influencer Marketing e.V. und habe seit dem letzten Jahr auch den Vorstandsvorsitz übernommen und da kümmern wir uns auch um alles, was so in Sachen Influencer-Marketing in Deutschland zu tun hat. Und mittlerweile auch, das werde ich dann später nochmal erzählen, sind wir auf europäischer Ebene auch noch ein bisschen eingebunden.
Das ist auf jeden Fall spannend und das würde ich jetzt eigentlich auch direkt weiter ansetzen, dass du über den Bundesverband für Influencer-Marketing noch ein bisschen mehr erzählst. Das heißt, so ein bisschen die Gründungs- und Entstehungshistorie jetzt hier in Deutschland und vor allem, was waren die Gründe, ihn zu gründen. Was sind eure Ziele oder wo seht ihr da letztendlich eure Berufung praktisch mit diesem Verband?
Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich habe nichts mit der Gründung zu tun. Da war ich noch in den Staaten. Der Verband ist 2017 gegründet worden von Agenturinhabern und Technologieinhabern. Einige werden die auch noch kennen. Influencer DB war damals Gründungsmitglied. Die gibt es ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Von Leuten, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die aufkommende Industrie zu professionalisieren. Und das ist nach wie vor auch noch unser Credo. Wir sind halt setzen uns halt sehr stark dafür ein, dass professionelles Influencer-Marketing durchgeführt wird. Die Mitglieder, die wir haben, sind zum größten Teil Agenturen, Marken, Technologieanbieter etc. Und dort bieten wir Webinare an, Events in person. Diese Woche zum Beispiel sind wir in München und laden dann alle Influencer-Marketing-Interessierte, nicht nur Mitglieder, ein, zusammenzukommen und sich auszutauschen. Habe ich was vergessen? Vielleicht stellst du noch eine zusätzliche Frage,
Ich würde tatsächlich auch gleich drauf kommen, wie kann man dann sich so eine praktische, operative Arbeit dann vorstellen? Also bist du dann so ein bisschen, wie du gerade erzählt hast, kümmerst du dich dann um die Events oder wo und wie findet dann eben dein Austausch letztendlich statt und wie switcht sich das tatsächlich zu deinem Agenturdasein?
Ja, also erstmal komme ich in den Genuss, dass zum Beispiel alles, was mit Technologie zu tun haben, wir da direkt an der Quelle sitzen, weil die Mitglieder, die bei uns Technologieanbieter sind, mit denen sind wir im engen Kontakt. Da fragen wir die auch, ob sie nicht mal ein Webinar machen können, was technologiemäßig gerade am neuesten ist. Wir schicken jeden Monat einen Newsletter raus mit den News, die für Deutschland relevant sind, aber halt auch international. Wir schicken News raus von unseren Mitgliedern. Wir arbeiten an Studien zusammen von unseren Mitgliedern, zum Beispiel Cold Square, Technologieanbieter. Mit denen haben wir letztes Jahr eine Studie gemacht zum Thema Compliance. Ne? Wie halten sich Influencer auch daran, dass die Werbekennzeichnung richtig ausgeführt wird, und zwar auf europäischer Ebene auch, und wie Deutschland hat ganz gut abgeschnitten. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit dem Werberat zusammen als Schwesterorganisation, dass wir uns immer abstimmen, was alles jetzt gerade im deutschen Influencer-Marketing-Geschehen aktuell ist. Haben die Verbindung zur Politik auch, weil das interessiert die auch, was in Sachen Influencer-Marketing passiert, und geben unseren Mitgliedern eine Bühne, weil wir mittlerweile auch schon eine relativ große E-Mail-Liste haben, dass sie halt den Kontakt zur Zielgruppe, zu Marketing-Managern, zu Marken selber, aber halt auch jetzt immer mehr Influencer werden auch dazukommen, da die zweite Hälfte der Industrie sind, und die darf man eigentlich nicht aussparen. Das heißt, wir bieten Webinare an zum Thema Steuern, zum Thema, wie professionalisiere ich mich als Content Creator, zum Thema Pricing, halt solche Geschichten, also so ein Rundumschlag. Und wir machen auch ganztägige Events. Einmal jetzt mittlerweile im Jahr 2023 haben wir das zweimal gemacht. Das war aber dann doch ganz schön viel Arbeit, weil, wie gesagt, im wirklichen Leben habe ich auch noch eine Agentur, und das hält mich auch auf Trab.
Das glaube ich auf jeden Fall gern. Jetzt hast du auch gesagt, du hast tatsächlich irgendwo vielleicht sogar die ganze Industrie mitgeprägt, hast letztendlich viel von den Staaten auch mit rübergebracht. Eigentlich auch schon viel länger, seit 15 Jahren hast du gesagt. Jetzt nehmen wir da mal das letzte Drittel und gucken mal auf die letzten 5 Jahre. Wie würdest du denn beschreiben, hat sich denn die Industrie in Deutschland oder auch international letztendlich entwickelt, vielleicht auch gewandelt? Und gibt es irgend so einen Status quo, wo du sagst, so findet jetzt, das ist der Status quo von Influencer-Marketing, so findet es jetzt letztendlich statt, das hat sich gefestigt oder ist aber auch wieder nur ein Schritt von der Entwicklung? Wie wären da deine Worte?
Meine Rückblende. Also wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Es gibt einige Marken und Agenturen, die liefern super gute Arbeit. Das ist alles sehr professionell, aber es gibt noch ein großes Feld an Unternehmen, die gerade jetzt erst anfangen mit Influencer-Marketing. Ja. Und für mich so ein bisschen nach wie vor die Krux an der Sache ist, dass Influencer-Marketing ist kein Performance-Kanal per se. Ja.
Da kommen wir auch später nochmal drauf.
Genau. Und man hat es mit Menschen zu tun und nicht mit einer Werbung oder mit einer Ad. Ich sag immer wieder, wenn ihr eine Werbung schalten wolltet, dann schaltet eine Werbung. Aber wenn ihr glaubt, der Influencer reagiert genauso wie eine Werbung, dann ist dem nicht so, weil du halt den Human Factor noch mit dazwischen hast. Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wir sind aber schon relativ weit gekommen, und das Influencer Marketing funktioniert. Das sieht man daran, dass die Budgets sich jedes Jahr weiter erhöhen. Und wir hatten jetzt gerade kürzlich sogar Unilever mit einer News, dass deren Influencer-Programm global richtig hochziehen wollen, weil sie genau sehen den Mehrwert, der in dieser Art von Marketing liegt. Das zweite ist, dass wir, und das kommt durch den Bundesverband, wir haben uns mit Schwesterorganisationen in Frankreich und in UK zusammengeschlossen und haben die Europäische Influencer Marketing Association gegründet, sind auch bei der EASA in Brüssel anerkannt worden, jetzt gerade kürzlich, und sind angesprochen worden von anderen europäischen Ländern, dort Mitglied zu werden, weil der Bedarf überall da ist, dass ein einheitliches sich annähern an Regelwerken besteht. Und das, finde ich, ist ein Riesenfortschritt, dass man sich bewusst ist, dass es Bedarf gibt. Frankreich hat ein Gesetz, Deutschland hat kein Gesetz für Influencer, aber es gibt ein Regelwerk. Und da finde ich es besonders spannend, dass man sich auf europäischer Ebene mit anderen Ländern austauscht, wie das dort gehandhabt wird und voneinander lernen kann.
Das auf jeden Fall. Tatsächlich springe ich nochmal kurz auf den Punkt, den du gesagt hast, es gibt Unternehmen, die probieren es jetzt erst aus oder starten jetzt erst mit dem Influencer-Marketing. Das ist tatsächlich was, mich so eine Aussage, die mich gerade ein bisschen wundert. Ich denke, so ein bisschen ausprobiert haben es ganz, ganz viele Advertiser schon. Ich hätte so ein Gefühl, viele haben es irgendwie mal ausprobiert und haben dann eben keine Performance gleich gesehen und dann abgebrochen. Oder ist es tatsächlich so, dass jetzt, wo sich erst so vieles hinentwickelt hat, ein paar wollten vielleicht auch nicht den Pionier spielen, dass tatsächlich jetzt erst einige Unternehmen nachziehen oder das jetzt tatsächlich erst anfangen?
Ja, also wenn ich mit Leuten spreche, die an Influencer-Marketing interessiert sind und die mir sagen, ja, wir haben das mal probiert mit einem Influencer, da weiß ich schon sofort, also die zählen für mich nicht. Ich habe es ausprobiert. Ja. Ja, das funktioniert ja eh nicht. Wir haben da mal einen Influencer, was mit dem was gemacht, das funktioniert nicht und da ist ja nichts bei rumgekommen. Oder aber die Anfrage kommt, ja, unser Produkt ist so klasse, wir würden sehr gerne, und das fällt dann, glaube ich, in die Affiliate-Richtung, weil da sind einige schon sehr versiert, die kriegen Revenue Share. Wenn die das vorher noch nicht gemacht haben, das funktioniert nicht. Ein Influencer möchte auch was sehen, ja, die Mischung, aber da kommen wir bestimmt noch später dazu. Dann weiß ich, dass die eigentlich noch nicht wirklich das probiert haben. Probiert, meine ich, professionell probiert haben.
Ja, ich glaube, das ist das, was man jetzt auf Konferenzen, also auch auf Affiliate-Konferenzen oder letztendlich, wo die Vermischung auch schon da war, tatsächlich, ich glaube, da bist du nicht müde geworden, das zu erzählen, oder bist du, ist es tatsächlich so, jetzt vielleicht mal persönlich raus, das ist schon so ein bisschen nervt, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich der Klassiker, man packt mal irgendwo ein Geld rein auf einen Influencer und dann macht er irgendwie ein, zwei Geschichten und dann guckt man auf die Performance und dann bewertet man das. Das ist doch so der Klassiker, wie du ihn jetzt auch nochmal beschrieben hast. Wird das langsam besser oder weniger? War das vor 3-4 Jahren noch mehr? Oder wie hat sich das so ein bisschen entwickelt, wie mit dieser Geschichte? Wir haben es probiert.
Also ich denke, das ist eine Lernkurve, ne? Wenn die Leute nicht wissen, wie das gemacht wird, dann bleiben sie stecken, dann gibt es da keine Bewegung. Aber also ich muss selber sagen, für mich, ich glaube, ich verstehe einiges von Influencer-Marketing, aber ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Und da ist, glaube ich, das A und O, dass man sich die Mühe macht, den Kanal zu verstehen, weil der ist sehr, sehr vielgestaltet. Und einfach oben Geld reinschütten und erwarten, dass unten was bei rauskommt, das funktioniert so nicht. Oder immer nur 100%ig den CPM-Wert ansetzen, das funktioniert auch nicht. Ja, da muss ich halt schauen, wie ich das Ganze mache, wie ich das Ganze berechne auch. Ne? Wenn jemand für einen Post 20.000 Euro verlangt und mir dann die Ohren schlackern als Kunde, ja, wieso denn? Und ich dann aber sehe, dass die eine große Reichweite haben oder die Views auch haben und das dann nachher durchkalkuliert, dann mag das sich lohnen, wo ich dann halt einen Mikroinfluencer nehme, der 2.000 Euro für einen Post nimmt und dann sagt, okay, ich habe 5.000 Views, dann ist der CPM-Wert natürlich viel, viel größer. Wenn ich aber noch Paid Media Buyout dazu gekauft habe, dann ist das schon wieder eine ganz andere Sache. Dann könnte sich das schon wieder lohnen. Ne?
Okay, also da hören wir natürlich, dass die Expertin einfach spricht, dass man so viel strategisch anpacken kann, was, welche KPIs, wann und wie. Da möchte ich jetzt aber auch gar nicht so tief einsteigen. Da darf sich natürlich jeder gerne bei dir melden, nehme ich an, ja, und bei deiner Agentur. Ich würde jetzt tatsächlich aber mal die Brücke schlagen, denn wir sitzen ja in einem Affiliate-Podcast. Und wenn man auf Affiliate-Konferenzen geht, merkt man letztendlich schon an den Vorträgen, dass es auch letztendlich immer wieder Thema letztendlich ist, also auch auf Affiliate-Konferenzen, auch Affiliate-Netzwerke, ganz klassisch, wie ein Avin geht auch auf die Bühne und spricht letztendlich, was sie für Kampagnen mit welchen Brands und in der Influencer zusammengetan haben. Erstmal deine Meinung. Wir kommen ja hier wieder in die Diskussion rein. Affiliate-Marketing kommt ja aus der Performance raus, also aus wirklich der direkten Leistungsmessung, dass ich jeden Sale, jeden Umsatz letztendlich zähle, der gegenüber der Kampagne steht. Und wie ist denn dein Stand? Ist es vielleicht tatsächlich Affiliate, ist es gut, dass es die Netzwerke gibt, weil ich habe trotzdem irgendwo dieses Abrechnungsmodell CPO letztendlich kann ein Teil sein in irgendeinen Hybriden? Oder letztendlich, wie würdest du die Frage beantworten, sind Influencer auch Affiliates?
Ja, durchaus, wenn sie gut funktionieren als Affiliates. Natürlich, auf jeden Fall. Ich glaube, da muss sich jeder, der professionell unterwegs ist als Influencer, sich im Spiegel anschauen und sich bewusst werden, bin ich jemand, der gut konvertiert, dann ist Affiliate für mich eine gute Lösung. Wenn ich aber jemand bin, der eher Awareness getrieben ist, gibt's ja auch, was durchaus wichtig ist, denn die Kombination macht's eigentlich für eine Marke, ne? Eine Mischung aus Awareness und aus Conversion. Dann werden die Leute nicht interessiert sein an Affiliates. Ganz klar, weil sie halt nicht so performen. Sie generieren halt genug Views. Ne? Und diese Leute, die lassen sich dann auf keinen CPO-Deal ein, weil sie genau wissen sollten, wie ihr Account funktioniert. Ist ja gar nichts Schlechtes. Ich bin ein großer Fan von Hybridlösungen, weil das gibt den Ansporn für die Leute, dass sie kontinuierlich posten, weil das gehört ja dazu, zu einem Affiliate-Influencer, dass sie am Ball bleiben und ein kleines Incentive haben und dann aber auch die Möglichkeit haben, dann eine Commission zu bekommen. Und die kann natürlich auch auf unterschiedlichste Art und Weise gestaffelt werden. Da gibt es ja auch noch einige Möglichkeiten.
Dazu noch eine Frage zu den Influencern, die mich interessiert. Wenn sie letztendlich irgendwo mit einem Affiliate, mit einem Tracking-Link raus verlinken, letztendlich, wie ist da der Umgang mit den Endkunden oder für den Influencer mit seinen Fans oder Followern? Ich habe es auch immer wieder mal gesehen, dass die ganz offen sagen, hier ist ein Tracking-Link dahinter. Wenn du jetzt hier klickst und dann im Shop auch kaufst, dann kriege ich einen Teil da ab. Das ist halt einfach mit einem Teil von meinem Deal, aber ich empfehle euch das Produkt wirklich. Oder sagt man letztendlich nichts? Es erkennt ja nicht jeder Endverbraucher, der dann eben klickt, dass es hier um einen Link handelt, einen Tracking-Link. Manche sehen, da ist aber jetzt steht was Komisches hier in meinem Browser. Wie ist denn da so ein bisschen der Stand?
Also das ist ganz persönlich für mich. Ich finde, Transparenz ist immer gut. Ne? Wir haben die Diskussion ja jetzt auch im Zuge von AI, dass das irgendwie auch alles gekennzeichnet werden muss. Finde ich eigentlich nur fair. Warum nicht? Das kann man ganz einfach lösen, indem man in der Bio irgendwie sagt, Affiliation mit etc. Muss man nicht lange erklären, dann ist das klar. Ja, also ich denke mal, ne, immer offen sein und gerade heraus, wenn du einen Couponcode hast, ist genau das Gleiche. Ja, da kriegst einen Couponcode mit einem Discount dran, der meistens immer noch deinen Accountnamen haben. Das ist den Leuten schon klar, dass die den Discount bekommen, weil der Couponcode dann von dieser bestimmten Influencerin ist.
Oder? Und in der Entwicklung sind die Endkunden auch jetzt fein damit. Also wenn es ein Influencer sagt, hey, ich habe hier eine Koop, mir gefällt das Produkt aber wirklich. Aber ich sag's dir ganz offen, wenn du hier jetzt klickst oder den Coupon benutzt, dann kriege ich tatsächlich eine Verkaufsprovision. Da schrecken keine Endkunden ab oder sagen, ja, okay.
Also da würde ich nicht dran festnageln lassen, aber es liegt ja dann an dem User selber, ob er dann kauft oder nicht oder ob er dem Influencer dann so missgünstig gegenübersteht, dass er vielleicht sogar ihm nicht mehr folgt oder so. Also das weiß ich jetzt im individuellen Fall nicht. Aber man wird ja dann sehen, wie wie das am Backend aussieht, ob das, ne, ob der Influencer denn was bringt oder nicht.
Und wissen die Influencer, wenn sie über eine Agentur mit dir letztendlich da auch letztendlich zur Kampagne kommt und du berätst letztendlich auch drauf, hier können wir ein hybrides Modell machen, hier sehe ich einen sehr großen Performance-Anteil. Sind die Influencer, wenn sie sagt, ja, ich mache hier diesen Affiliate-Link mit, ich bin hier ein Affiliate, bist sie über die Affiliate-Industrie, hast du der Meinung, die sind da auch entsprechend aufgeklärt, eben großes Thema, wir sind hier in einem Last-Cookie-Prinzip, das heißt, wenn der Endkunde zwar über den Influencer kommt, das Produkt toll findet, aber eben sagt, ja, ich bin es gewohnt, ich google eben noch weiterhin nach weiteren Gutscheinrabatten oder ich möchte mein Payback-Konto als nutzen, Deutschlandkarte, egal welches Loyalty-System oder irgendein Cashback-System nutzen, dass dann letztendlich der Sale leider nicht gezählt wird oder wir gehen davon aus, dass das die meisten haben, keine Customer Journey Vergütung, sondern wirklich auf nur den Last Cookie hier vergüten. Ist es den Influencern dann klar, wenn sie eben einen Avin Publisher Account haben und das dann auch nutzen oder findest du es da noch Aufklärungsbedarf?
Ich denk mal nicht. Also das glaube ich nicht. Das ist auch nicht deren Beruf. Für die im Grunde genommen ist die Opportunity da, dass man da Commission bekommt. Was da jetzt unter der Haube los ist, glaube ich, ist denen nicht so bewusst.
Okay, aber könnte das nicht tatsächlich zu manchen Erwartungsmanagement sagen, dass spricht dann mit dem Advertiser, vielleicht auch mal direkt mit dem Influencer und dann wird irgendeine Performance erwartet und das könnte dann der Punkt sein, dass eben
kann sein, aber ich glaube, ne, das ist schon wieder da gehen wir schon so detailliert rein und verlangen eigentlich vom Influencer, dass er quasi nochmal einen neuen Beruf ergreift, und zwar den des Affiliate-Marketers. Das sind ja die meisten nicht. Das machen die nebenbei, die haben ihren Beruf, das ist so ein Zuverdienst. Warum die jetzt nicht funktionieren oder warum jetzt weniger Sales, das ist denen ja nicht bewusst, weil der Kunde, der Endkunde ja, wie du schon gesagt hast, geht dann vielleicht auf Google direkt oder ne, ruft die Webseite direkt auf oder bezahlt halt anders. Das ist ja für uns sogar schon schwierig. Ne?
Ja. Gut, also auf jeden Fall sehr spannende Einblicke. Vielleicht nochmal auch dazu, wo stehen denn bei der jetzigen, wenn wir jetzt mal den kompletten Endverbraucher nehmen, also total egal, welche Zielgruppe, welches Alter, welches Einkommen etc. Wir haben ja auch noch andere redaktionelle Seiten, also die von Verlagsseiten, von Verlegen letztendlich betrieben werden. Wo stehen denn die Influencer aktuell in so einer Journey, wenn es dann um letztendlich ja Bedürfnisse zu erwecken geht oder bei erklärungsbedürftigen Produkten, bei Recherche? Wie kann man sich das so vorstellen? Hast du da vielleicht ein paar Insights, wo denn der Influencer auftaucht und vielleicht auch so ein bisschen trotzdem teils sind, welche Generationen da wo wie getroffen werden?
Also, ich bin der Meinung, Influencer können im gesamten Funnel angesetzt werden. Ganz oben bei der Awareness ganz klar mit den Influencern, die halt gut als Awareness performen. Da, wenn wir mit denen arbeiten, wir gucken da sehr auf die Views, egal auf welchem Kanal halt. Ne? Und dann jeweils immer weiter runter in den Funnel, wo zum Beispiel im Endeffekt Influencer-Content als Ad, als Conversion-Ad eingesetzt werden kann. Oder aber der Content genutzt werden kann, wenn wir eine Shopping-Cart-Abandonment-Event haben. Dass nicht eine Ne, hast du vielleicht was in deinem Einkaufswagen vergessen? Nee, da kann halt entweder ein kurzes Video oder ein Foto oder irgendwas mit einem Influencer auftauchen und dem Produkt, was du jetzt gerade vielleicht nicht kaufst. Halt solche Sachen, ne? Newsletter, sogar im Retail-Space kann man da Aufsteller machen mit den Influencern. Das muss man natürlich alles vergüten. Aber das sind auch alles möglich. Events auch, ne? Du kannst halt, also ich denke mal, dass für mich da the sky is the limit, wie du, in welchem Funnel-Status du mit dem Influencer halt interagieren kannst. Das hängt dann wirklich davon ab, wie gut deine Strategie ist.
Und Produktsuche oder eben Recherche zu irgendwelchen Themen, würdest du sagen, klassische redaktionelle Seiten, sogar Nachrichten, Portale, Magazine, wird es noch länger so hybrid geben mit Influencern oder wird das irgendwann tatsächlich nur noch über soziale Medien passieren?
Ja, das weiß ich. Also ich habe jetzt nicht die Zahlen. Das bist du dann eher, wie die Publisher unterwegs sind. Aber ich denke mal, dass die durchaus noch ihre Daseinsberechtigung haben, denn es wird sehr viel konvertiert über Publisher-Seiten nach wie vor. Produkte gekauft. Es gibt ja auch lange, lange Listen mit Publisher überall in der Welt. Und der Bidding-Prozess ist ja auch tagtäglich neu, von der New York Times bis hin zu, I don't know, Marie Claire etc. Das sind ja alles Magazine und das funktioniert ja halt auch alles noch. Also es ist eine Daseinsberechtigung. Wenn halt der Wunsch nach mehr Erklärbedarf ist oder bestimmten Content, wird es Publisher-Seiten nach wie vor geben, natürlich.
Ja. Man muss auch sagen, dass die natürlich auch auf den sozialen Medien unterwegs sind. Genau. Das heißt, irgendwo sind sie ja auch ein Teil von Influencer. Aber es fehlt, wie du natürlich am Anfang beschrieben hast, oder ich glaube, der Unterschied, wie ich ihn jetzt definieren würde, ist eben wirklich der Influencer als Person, als Mensch, warum ich ihn dann letztendlich auch folge mit seinem Inhalt. Und das andere sind ja trotzdem noch, Redaktionshäuser letztendlich dahinter.
Ja, obwohl, ne, einige Influencer, die haben ja auch ihre eigene Publishing-Seiten, ne, wenn sie ihren Blog haben nach wie vor. Das ist ja dann, eigentlich ist es ja was Gutes, wenn Influencer so denken, weil das ist halt dein Eigentum. Das kann dir keiner wegnehmen, wo jetzt die sozialen Medien, das ist ja nur geborgtes Territorium, ne? Wenn der dann einmal der Hahn abgedreht wird oder dein Account gecancelt wird, dann stehst du ganz schön blöd da, wenn du dann halt Kampagnen zu fahren hast und dein Account ist auf einmal weg. Ne?
Das ist definitiv. Sehr spannend. Aufgrund von der Zeit würde ich jetzt mal einen harten Cut machen und springen zu dem Thema AI. Auch das muss man natürlich in heutigen Zeiten ansprechen, letztendlich, weil es letztendlich einfach überall ist und natürlich auch in der Influencer-Industrie. Welchen Einfluss hat denn die KI auf die heutigen Creator und die Influencer im Allgemeinen? Und ich will jetzt gar nicht gleich eben den ganz großen Punkt mit den eigenen KI-Influencern, denen nichts macht, sondern auf die echten, welchen Einfluss hat das denn gerade in der Content-Kreation, in der Ausspielung von Kampagnen, in der ganzen, vielleicht auch eben in den Netzwerken, in den Plattformen? Welche Auswirkungen siehst du da im Moment?
Es hat Auswirkungen, auf jeden Fall. Ich denke, dass der achtsame Umgang mit KI durchaus erstrebenswert ist, weil er halt zum Beispiel in der Content-Produktion oder in der Ideation und dann in der Content-Produktion durchaus hilfreich sein kann, um Zeit zu sparen, um effizient zu sein. Was auch immer KI-mäßig erstellt wird, muss meiner Meinung nach gekennzeichnet sein, vielleicht auch sogar durch, das wird unter Umständen auch noch kommen, mit einer Plattformkennzeichnung. Filter zum Beispiel, und wir sehen das im Norden, dass das nicht erlaubt ist, um halt den Endverbraucher zu schützen, junge Leute, wenn halt, ne, ich mit bestimmten Filtern mich so verhübschen kann, dass das Schönheitsbild schon gar nicht mehr erstrebenswert ist, dann muss, ne, das finde ich auch richtig. Für Marketing-Leute selber ist KI, glaube ich, auch wichtig in der Analysierung von Accounts, in der Prediction von Trends herauszufinden etc. Und dann halt auch im Reporting. Das sind alles Sachen, die für unsere Industrie wichtig sind, was aber noch viel wichtiger ist, dass wir halt einem Regelwerk entsprechen.
Ja. Und dann noch das Thema, die kompletten AI-Influencer wird das hier bei, ich glaube, da sind wir auch noch ein bisschen, wie sagen, als Europäer oder vielleicht tatsächlich in Deutschland immer so ein bisschen übervorsichtig. Für uns ist das eher noch befremdlicher. Gab es ja auch mal so ein, ja, haben ja auch schon Werbung letztendlich gemacht. Ich glaube, so diese ganz große Anzahl, dass wirklich die sozialen Medien voll sind mit reinen KI-Influencern, ist jetzt nicht so eingetreten, oder bin ich da auf dem falschen Stand?
Na, es gibt sie schon, ne? Wie gesagt, auch hier, ich bin für Kennzeichnungspflicht, dass die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich denke mal, dass das schon angenommen wird, dass die Leute, zum Beispiel bei Little Michaela, jeder weiß, das ist irgendwie eine CGI, die hat aber eine Backstory, die vertritt bestimmte Sachen und hat dadurch natürlich eine Fangemeinde sich aufbauen können. Die wird ja zum Beispiel gebucht von Marken. Die ist ja ein Agenturkind, glaube ich. Kommt nie zu spät, nimmt nie zu, ist immer zuverlässig, hat keinen Shitstorm. Das sind alles so Vorteile, die sehr angenehm sind für eine Marke. Was wichtig ist, glaube ich, ist die Backstory. Zum Beispiel hat Balenciaga ja auch seine eigene CGI. Es ist ein Model, die keine Backstory hat. Die zeigt halt nur Klamotten. Ja, das muss man sich bewusst sein. Ich glaube, für den Endkonsumer ist es nicht weiter störend. Kann natürlich auch eine Generationsgeschichte sein. Mhm. Bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn's freakisch wird, dann sind die Leute weg. Ich glaube auch nicht, dass CGIs die Riesenkonkurrenz sind für wirkliche Human Influencer, weil im Endeffekt, und jetzt kommt das schöne Wort, Authentizität ist ganz wichtig für die realen Influencer, die persönliche Beziehung zu haben und die Leute wissen zu lassen, dass ein richtiger Mensch dahinter. Und ich denke, dass das aber auch Auswirkungen haben wird für die Zukunft, dass die Leute, die sich wirklich mit ihrer Community auseinandersetzen, sich da keine Angst haben müssen, dass ihnen von CGIs irgendwie der Rang abgelaufen wird.
Ja, spannend. Also da vielen Dank für deine Ansichten. Ich springe noch mal kurz auf, weil du es sehr oft erwähnst, auch tatsächlich mit den, dass es Reklame, letztendlich Richtlinien braucht, dass es Regelungen braucht. Das gehe ich natürlich komplett so mit. Ich skippe das immer nur auch sehr weit. Wir hatten nämlich genau letzten Monat den Podcast eben im KI, im digitalen Marketing. Und da haben wir das Thema sehr ausführlich auch behandelt. Letztendlich, wo es absolut Sinn macht, wo es aber letztendlich dann auch manchmal die Kreativität einschränkt oder letztendlich uns gegen Ländern eben, wie du schon gesagt hast, die Staaten haben ja, glaube ich, auch diesen einen Punkt zu den ersten Regelungen, die es geben soll in Sachen KI, nicht mit unterschrieben, eben weil sie eben Angst hatten vor irgendwelchen Einschränkungen. Also das Thema hatten wir eben letzten Monat schon sehr, sehr ausgiebig auch mit diskutiert. Aber von dem her auf jeden Fall auch richtig, auch wie du es immer wieder sagst, dass es eben da wichtig ist, um die Industrie da letztendlich zu schützen. jetzt springe ich mal in die Zukunftsprognose und klammer AI und KI tatsächlich komplett aus. Du hattest anfangs letztendlich schon gesagt, dass die Budgets immer höher werden. Wir hatten ja auch dieses den Release von dem White Paper, The State of the German Influencer Marketing. Auch hier geht hervor, dass eben ja 2/3 der Unternehmen ihre Budgets wieder erhöhen werden fürs Influencer Marketing. Du hast letztendlich auch eröffnet, dass viele jetzt erst einsteigen, dass ein bisschen mehr Klarheit letztendlich immer mehr da ist bei den Unternehmen. Wie ist denn deine Prognose, wie sich der Kanal jetzt weiterentwickelt, vielleicht auch ein bisschen weiter die nächsten 2, 3, 4 Jahre, wie ist die wirtschaftliche Relevanz und Entwicklung, auch eben mit den aktuellen, vor allem in Deutschland wirtschaftlichen oder Europa Herausforderungen, die geopolitischen Geschichten, die ja letztendlich hier und da auch dazu führen, dass Unternehmen Budgets einsparen, vor allem vielleicht in so schwer messbaren, wie jetzt das Influencer-Marketing. Wie ist denn deine Prognose für die Industrie?
Oh Gott, ich kann mal gucken, ob wir dann in 2 Jahren wieder sprechen, ob es auch alles so eingetroffen ist. Also ich sehe, dass Konsolidierung stattfinden. Im Moment in Deutschland, aber auch in Europa, im Technologiebereich, aber auch im Agenturbereich. Wir hatten jetzt in Deutschland auch so ein paar Zusammenschlüsse von Agenturen. Das sehe ich ganz stark noch weiter in den nächsten Jahren. Der Technologiebereich wird sich, glaube ich, noch verstärkt ausweiten. Die Budgets, die dort eingefahren werden, ich glaube, ich hatte mal was gelesen von 69 Milliarden nur an Technologien, das kann alles Mögliche sein, können CRM-Systeme sein, können aber auch Search oder andere Systeme sein. Immer mehr Leute wollen Influencer sein, weil sie sich das als lukrative Einnahmequelle versprechen. Das heißt, wir müssen darauf gefasst sein, dass die Suche nach Mitarbeitern sozusagen an Kampagnen, glaube ich, nicht so ganz einfach wird, weil wir es wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen kleineren Accounts zu tun haben, weil es immer schwerer wird, sehr stark zu wachsen. Also es wird kleinteiliger. Deshalb, und ich hole jetzt mal KI wieder dazu, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir KI haben, weil das ein sehr, 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 sehr manueller Prozess nach wie vor ist, mit Influencern zu verhandeln, sie unter Vertrag zu machen, den Content produzieren zu lassen, das Ganze sich nochmal anzuschauen und nochmal nachbessern lassen, dann posten und das Reporting. Das ist schon sehr kleinteilig, obwohl ich das Spreadsheet liebe. Ich denke mal, dass wir auch von Plattformseiten sehr viele Erneuerungen erfahren werden, die es uns ermöglicht, den Kanal Influencer Marketing weiter zu professionalisieren und zu streamlinen. Jetzt nicht nur von der organischen Seite her, sondern halt auch von der Paid-Seite her.
In Sachen Social Media Plattformen werden die Namen, die es jetzt da gibt, die großen Player sind oder letztendlich, wo es die Influencer ihren Content nach außen tragen, wird es da nochmal ganz großen Wechsel geben oder werden die jetzigen bestehenden Plattformen sich da einfach jetzt auch weiterentwickeln?
Also ich denke, dass es wird immer wieder neue Plattformen aufkommen, ganz einfach, weil auf der Consumer-Seite wir auch eine Ermüdung erfahren werden. Die haben irgendwann, ja, auch ganz besonders die jungen Leute. Also ich sehe da, glaube ich, 3 Sachen. A, die etablierten Plattformen werden sich weiter aufbauen, werden unter Umständen andere Marktbegleiter aufkaufen, kleinere, und dann verschwinden die halt. B, es werden kleinere, neuere Plattformen oder Netzwerke entstehen und das Ganze wird eher zersplittet. Es geht nicht mehr um die absolute Alleinherrschaft. Was es natürlich für den Marketer wieder schwieriger machen wird, weil er muss dann halt auf ganz viele verschiedene Vertikalen rumtanzen. Und C, dass wir wirklich erleben werden, dass TikTok eine unsichere Zukunft in den Staaten hat, was für Europa bedeuten würde, wenn es TikTok in Europa nach wie vor gibt, dass sich die Budgets nach Europa verschieben, was natürlich super gut ist für Europa. Und D, dass wir, und das ist vielen gar nicht bewusst und wird auch noch nicht wirklich in Anbetracht gezogen, dass wir das Darknet haben, also dass sich sehr viel abspielt außerhalb der öffentlichen Zugänglichkeit für den Endkunden.
Ja, sehr, sehr spannend. Also vielen Dank für deine Prognose. Ist natürlich klar, dass das hier Zukunft oder ein bisschen Glaskugel hier gespielt wird. Aber da eben vielen Dank für deine aktuellen Gedanken als Expertin. Und wir können uns da sehr gerne in 2 Jahren nochmal unterhalten. Aber auch, glaube ich, im Moment, wo man wirklich nicht weiß, was passiert in einem Monat, wie du schon sagst, TikTok wird hier eingeschalten, ausgeschalten. Dann darf mal das und dies. Also es ist ja sowieso aktuell sehr schnelllebig und kurzlebig und immer wieder kommen Entscheidungen oder Punkte, die damit reinspielen, aber wirklich sehr, sehr spannend. Zu guter Letzt tatsächlich, du hast schon so ein bisschen immer wieder angedeutet oder gerade anfangs, diese, glaube ich, schon ganz, ganz oft eben angesprochen worden sind, so ein bisschen Fehler, die Advertiser machen oder wie man eben falsch an die Sache reingehen kann. Welche Tipps hast du denn an Advertiser? Jetzt kannst du auch noch ein bisschen eine Werbeplattform fahren. Welche Tipps sind denn deine Advertiser, an die Advertiser, die jetzt eben schlechte Erfahrungen hatten, Influencer noch das gar nicht machen oder aktuell noch so ein bisschen machen? Da darfst du jetzt gerne nochmal so ein paar Punkte oder ein paar Leute neugierig machen.
Ja, also das A und O ist wirklich ein Grundverständnis, wie Influencer-Marketing funktioniert. Ne? Das ist zwar unangenehm, weil man muss sich ein bisschen auf die Schulbank setzen, aber ich glaube, da gibt es mittlerweile sehr viele Kollegen oder Kolleginnen, kann gerne auch angesprochen werden selber. Bei uns im Verband haben wir sehr viele, sehr fähige Leute, die mal einen Workshop machen können. Ja. Dann zum anderen ist es so, einfach ein Stück weg davon zu gehen von dieser Performance-Marketing-Mentalität, weil Influencer-Marketing ist schon anders. Das ist ja, nichts
Stelles. Ich glaube, das ist die Predigt, aber
genau. Du musst, sag's gerne auch und immer musst wieder. Geduld mitbringen. Das funktioniert nicht beim ersten Mal. Das kommt dann aber nachher 10-fach zurück. Und du musst halt gucken, dass du dich nicht von der schönen Fassade verleiten lässt. Auch der sieht aber gut aus, der Influencer. Der muss halt aber auch unter der Haube, weil eigentlich ist mir der Influencer völlig egal. Ich will an die Audience ran. Der Influencer ist nur Mittel zum Zweck. Ja, weil der sitzt zwischen mir und dem Endkunden quasi. Und da muss ich sicherstellen, dass die Audience von dem oder derjenigen genau die sind, die ich gerne haben möchte.
Okay, vielen Dank. Tatsächlich sind wir dann auch durch mit der Zeit und man hat so ein bisschen gemerkt, dass ich auch nicht vom Influencer-Fach bin und fand die Antworten dementsprechend super spannend. Ich hoffe, auch allen Hörern draußen hat es gefallen und Spaß gemacht bei Hören. Und Jeanette, dir vielen, vielen, vielen Dank, vielen lieben Dank für die ganzen, für den ganzen Input. Und ja, ich glaube, du warst auch auf dem Panel letztes Jahr bei der Affiliate Conference, richtig? Oder bei der was?
Ja, war dieses Jahr, ne? War das nicht im Januar? Wann ist die immer?
Nee, war November, glaube ich.
Okay, ja, das ist schon wieder.
Ich weiß noch nicht,
ob das. Ja, genau, das Jahr ist ja noch jung. Ich gebe dir Gott.
Ja. Also man sieht dich und trifft dich auch immer wieder auf Affiliate-Veranstaltungen. Ansonsten weiß man jetzt ja auch deinen Namen, falls man ihn noch nicht kennt. Und ja, herzlichen Dank und bis bald.
Danke. Tschüss.
Ciao.